SRF 1.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Juristische Neuauflage in Kairo. Der ägyptische Ex-Präsident Mubarak muss wieder vor Gericht. Überraschung in Tschechien. Die erste Volkswahl des Präsidenten stellt vieles auf den Kopf und sorgt für neuen Schwung. Dann in Paris demonstrieren Hunderttausende für Maman und Papa und nichts anderes.
La nature veut qu'on ait un papa et une maman et pas autre chose.
Sie sind gegen Ehe und Adoptionsrecht für Homosexuelle. Und noch was?
Mir ist auch immer noch wichtig, dass wir auch Menschen sind, oder?
Dominik und die Luzerner Gassenzeitung. Am Schluss, aber nicht am Rande der Sendung. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Fast zwei Jahre nach dem Sturz von Ägyptens Langzeitpräsident Hosni Mubarak wird das juristische Verfahren gegen den 84-Jährigen neu aufgerollt. Ein Kassationsgericht entschied heute in Kairo, sämtliche früheren Urteile sind aufgehoben, ARD-Korrespondent Jürgen Striak.
Im vergangenen Juni wurden der Ex-Präsident sowie sein Innenminister Habib el-Adli zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden für den Tod von über 800 Demonstranten verantwortlich sind, die während des Volksaufstandes Anfang 2011 ums Leben kamen. Die Verteidiger fochten die Urteile an. Den Berufungsanträgen wurde nun stattgegeben, wie ein Gericht heute in Kairo mitteilte. Gegen die Mubarak-Söhne Alle und Gamal wird ebenfalls neu verhandelt. Sie waren im letzten Juni freigesprochen worden. Gegen die beiden läuft derzeit außerdem ein Verfahren wegen Korruption. Auch die Mubarak-Gegner hatten immer wieder Neuverhandlungen gefordert. Ihrer Ansicht nach hat der Ex-Präsident nicht nur nichts gegen die Tötung der Demonstranten getan, er habe das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte sogar angeordnet. Das legt der Bericht einer Untersuchungskommission nahe, die Präsident Mursi eingesetzt hatte. Der Bericht wird unter Verschluss gehalten, einzelne Ergebnisse sickerten jedoch jüngst an die Öffentlichkeit. Demnach hätten Mubarak und seine Söhne Live-Bilder vom Tahrir-Platz erhalten und seien detailliert informiert gewesen.
Der Bericht aus Kairo. Und jetzt die Meldungen aus der Nachrichtenredaktion in Bern und die hat Christian Lüscher.
In Russland haben zehntausende Menschen gegen Kreml-Chef Putin demonstriert, unbeeindruckt von einem Großaufgebot der Polizei und der eisigen Kälte. Allein im Stadtzentrum von Moskau kamen mehr als 20.000 Demonstranten zusammen, wie unabhängige Beobachter schätzen. Auch in St. Petersburg und vielen anderen Städten riefen Regierungsgegner «Schande den Schurken» oder «Russland ohne Putin». Die erste Anti-Regierungsaktion des Jahres richtet sich unter anderem gegen das Verbot für US-Bürger, russische Kinder zu adoptieren. In Paris haben mehrere hunderttausend Personen gegen die Pläne der französischen Regierung zur Reform der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft demonstriert. Die Organisatoren der Protestkundgebung werden von der katholischen Kirche und der rechten Opposition unterstützt. Die Ausweitung der Ehe auf homosexuelle Paare und das Recht, gemeinsam Kinder adoptieren zu dürfen, gehört zu den zentralen Wahlversprechen von Präsident Hollande. Noch in diesem Monat soll das Parlament erstmals über den Gesetzesentwurf diskutieren. In Serbien fordern das Parlament und die Regierung eine umfassende Autonomie für die serbische Minderheit im Kosovo. Die Serben im Kosovo sollen unter anderem eine eigene Regierung und eine eigene Nationalhymne erhalten. Damit akzeptiert Serbien erstmals indirekt seinen Herrschaftsverlust über seine abtrünnige Südprovinz, will den Kosovo aber trotzdem nicht als unabhängigen Staat anerkennen. Der Kosovo hatte vor 5 Jahren einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Ein Jahr nach dem Unglück der Costa Concordia ist auf der italienischen Insel Giglio der Opfer gedacht worden. Angehörige der 32 Toten erinnerten bei einem Gottesdienst an die Katastrophe vor der italienischen Insel. Die Öffentlichkeit war von der Messe ausgeschlossen, die Feier wurde auf eine große Leinwand im Hafen übertragen. In Sri Lanka hat der Präsident die oberste Richterin des Landes abgesetzt. Shirani Bandaranaike werden mehrere Vergehen vorgeworfen. Unter anderem soll sie Steuern hinterzogen haben. Oppositionsparteien und Juristen kritisieren das Vorgehen der Regierung. Sie sehen hinter der Amtsenthebung andere Gründe. Bandaranaike hatte sich nämlich bei der Regierung unbeliebt gemacht. Sie hatte ein Gesetz über Sozialhilfe als nicht verfassungskonform kritisiert. Daraufhin musste die Regierung das Gesetz ändern. Knapp einen Monat nach der Massenvergewaltigung einer jungen Frau berichtet die Polizei in Indien von einem ähnlichen Fall. Erneut verschleppten demnach mehrere Männer eine Frau in einem Bus und vergewaltigten sie. In der Stadt Bern hat die Polizei vorletzte Nacht einen Autofahrer gestoppt, der in einer Tempo-50-Zone mit über 100 Stundenkilometern unterwegs war. Die Kantonspolizei Bern nahm dem 20-Jährigen den Führerausweis ab und beschlagnahmte sein Auto. Dem Raser drohen nach neuem Gesetz ein Ausweisentzug von 2 Jahren und eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr. Bei den heutigen Skiweltcuprennen gab es einen Podestplatz für die Schweizerinnen, Uli Reist.
Beim Super-G in St. Anton fuhr Fabienne Sutter auf den 3. Platz. Auch die anderen Schweizerinnen zeigten eine ansprechende Leistung. Lara Gut wurde 7., Frenzi auf dem Blatt 9. und Dominik Gysin 11. Der Sieg ging an die Slowenin Tina Maze. Sie ist damit erst die 6. Skifahrerin, die in jeder Disziplin ein Weltcuprennen gewann. Beim Männerslalom in Adelboden war der Österreicher Marcel Hirscher die große Figur. Nach dem 1. Lauf lag er auf Platz 8. Dank eines brillanten 2. Laufers holte er sich aber noch den Sieg. 2. wurde sein Teamkollege Mario Matt, 3. der Italiener Manfred Mölk. Von den Schweizern schafften es 3 ins Schlussklassement. Ramon Zenhäusern wurde 22., Markus Vogel 24. und Marc Gini 27. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft wurden 2 Spiele ausgetragen. Kloten verliert gegen Davos 2-3 und Ambri verliert gegen die SCL Tigers 1-4. Grosse Enttäuschung für den Schweizer Eishockeyspieler Nino Niederreiter. Er schaffte den Sprung ins NHL-Team der New York Islanders nicht und muss in der zweitklassigen AHL bleiben. Die NHL, die nordamerikanische Hockeyliga, beginnt ihre wegen des Lockouts verkürzte Saison nun definitiv am 19. Januar.
Das Wetter. Morgen wechselnd bewölkt und vor allem im Osten etwas Schnee. Am Nachmittag von Westen her sonnige Abschnitte. Im Norden 0 bis 3 Grad, im Süden bis 5 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Die Tschechen entdecken mit Freude das Wählen. Viele Franzosen verteidigen die traditionelle Familie. Dann im Angesicht der Flammen.
Leaving, in my opinion, is not the best way to go.
Jill McDonald trotz dem australischen Feuersturm. Die Kälte fängt das Herz im Käfig. Poetisches und Menschliches rund um die Luzerner Gassenzeitung. Und Portugal in Not, eine Reportage vom Rande Europas in der Sendung International um 18.30 Uhr. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast und zwar unter srf.ch. Erstmals durften 8 Millionen Tschechen und Tschechinnen selbst den Präsidenten wählen und das haben sich die meisten nicht entgehen lassen, der Andrang in den Wahllokalen war entsprechend groß. Was dabei herauskam, eine Überraschung. Favorit Jan Fischer ist deutlich aus dem Rennen. Dafür gibt es nun eine Stichwahl zwischen Außenminister Karel Schwarzenberg, dem man kaum Chancen gab, und dem linken Ex-Ministerpräsidenten Miloš Zeman. Ich fragte unseren Korrespondenten in Prag, Mark Lehmann, was ist die größere Überraschung, dass Favorit Fischer keine Chance hatte oder dass Außenminister Schwarzenberg so gut abschnitt?
Beides kommt überraschend. Das Abschneiden Fischers ist in der Tat sehr enttäuschend. Er lag über Monate in allen Umfragen vorn. Und zum Schluss wurde er ein Opfer des Wahlkampfs, würde ich sagen, der sich in den letzten Tagen im Fernsehen abspielte und sehr bunt war. Es gab regelrechte Wahlshows. Und Fischer konnte dabei nicht verbergen, dass er einfach kein Mann fürs Rampenlicht ist. Er kam sehr steif und besserwisserisch und langweilig rüber. Das kostete ihn Sympathien. Auf der anderen Seite profitierte Karel Schwarzenberg von genau dieser TV-Präsenz. Er wirkte überzeugend und charmant und konnte so zum Schluss das Feld noch von hinten aufrollen.
Der ist ja immerhin schon 75. Wie hat er denn die Wähler überzeugt am Schluss?
Ja, Schwarzenberg ist nicht mehr der Jüngste und man sieht ihm das auch an. Er wirkt körperlich angeschlagen, aber er ist im Geist noch immer sehr fit, sehr schlagfertig, sehr humorvoll. Er hatte auch in diesen TV-Shows die Lacher oft auf seiner Seite. Und mit seiner ganzen fürstlichen Statur strahlt er doch Autorität aus und lässt keinen Zweifel daran, dass er die Dinge im Griff hat und sehr genau weiß, was er will. Damit kommt er an. bei der urbanen Bevölkerung, auch bei der Jugend. Schwarzenberg war zwar der älteste aller 9 Kandidatinnen und Kandidaten und trotzdem ist er der Favorit der Jungen, die für ihn mit unkonventionellen Aktionen, mit Kulturevents und auch in den sozialen Medien aktiv Wahlkampf machten und ihre Altersgenossen offenbar auch zu mobilisieren vermochten, und davon profitierte Schwarzenberg.
Möglicherweise war es ja auch sein Schweizer Charme, er hat ja Schweizer Wurzeln.
Genau, ja, seine adeligen Wurzeln, die sind weit verzweigt und reichen bis in die Schweiz. So ist er nicht nur Fürst zu Schwarzenberg und Herzog von Krumlov und Graf zu Sulz, sondern auch Landgraf im Klettgau. Und sein Schweizer Bürgerrecht, das reicht ins 16. Jahrhundert zurück. Und Schwarzenberg ist sehr stolz auf seinen Schweizer Pass. 50 Jahre seines Lebens, bis er in Tschechien wieder eingebürgert wurde, hatte er nur diesen Pass. Und damit konnte er auch zu Zeiten des Kalten Kriegs frei in der Welt herumreisen, und dafür ist er dankbar.
Schauen wir auf den anderen Kandidaten für die Stichwahl, Miloš Zeman. Ihn hatte der wenig beliebte Präsident Václav Klaus empfohlen, aber das war für Zeman offenbar keine Hypothek.
Nein, weil die Leute, die Václav Klaus gut finden, offenbar auch Zeman gut finden. Die beiden liegen ideologisch zwar weit auseinander, aber sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Es sind Machtpolitiker, Populisten, die gerne hemdsärmelig auftreten und nie um einen Spruch verlegen sind. Zeman und Klaus haben in den 90er Jahren ein übles Spielchen zusammengespielt, als sie nämlich mit einer Art Nicht-Angriffspakt die Macht und die Pfründen unter sich aufgeteilt hatten und den Rest des politischen Spektrums quasi ausmanövrierten. Und so legten sie eigentlich die Grundlage für diesen korrupten Filz, der noch heute die Politik und die Wirtschaft dominiert und lähmt.
Wir haben jetzt also Außenminister Schwarzenberg und Ex-Ministerpräsident Zeman, beides bekannte Politiker, nicht unumstritten, wie Sie eben beschrieben haben. Dabei haben doch die Tschechen genug von der Parteienmafia. Sie wollten eigentlich unabhängige neue Gesichter. Wie passt das zu diesem Resultat?
Nun ja, Schwarzenberg ist zwar auch ein alter Bekannter und sogar Teil der gegenwärtigen Regierung, die in der Tat sehr unpopulär ist, aber ihm ist es gelungen, die nötige Distanz zu halten zum Streit in dieser Regierung. Schwarzenberg schwebt als Außenminister gewissermaßen über der Tagespolitik. Er mischt sich nicht ein in diese Spar- und Steuerdiskussionen und genießt noch immer Respekt als derjenige, der das Land nach außen vertritt. Außerdem gilt er als absolut integer und ehrlich. Ihm haftet keinerlei Korruptionsverdacht an. Was man auf der anderen Seite von Zeman nicht behaupten kann, aber seine Wählerschaft scheint das nicht groß zu stören. Zeman kommt bei der ländlichen Bevölkerung gut an, bei den sogenannten Wendeverlierern, die das Tempo der Marktwirtschaft nicht mitgehen können und sich überrollt fühlen von der rasanten Entwicklung seit 1989. Auch bei den alten Kommunisten hat Zeman seine Wählerschaft. Und obwohl er sich von den Sozialdemokraten im Streit getrennt hat, möchte er nun für die Stichwahl doch auch wieder deren Unterstützung bekommen. Also Zeman ist eher der Mann des alten Apparats.
In 14 Tagen fällt die Entscheidung. Ist das jetzt eine große Richtungswahl oder eher eine Personenwahl?
Es ist von beidem etwas. Zum einen ist es eine Entscheidung zwischen zwei politischen Kulturen und, wenn man so will, auch zwischen linken und bürgerlichen Ideen. Und zum anderen, und das dürfte bei dieser Personenwahl wohl fast wichtiger sein, ist es eine Entscheidung zwischen zwei komplett verschiedenen Typen, verschiedenen Charakteren auch. Jedenfalls wird hier in Tschechien eine spannende Stichwahl erwartet und die Diskussion in den nächsten 2 Wochen wird angeregt und energiegeladen verlaufen.
Mark Lehmann, kann man sagen, eine Gewinnerin gibt es schon jetzt, nämlich die junge Demokratie. Bei dieser ersten Volkswahl sind ja mehr als 60% an die Urne gegangen.
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Die Tschechinnen und Tschechen waren zuletzt sehr politikverdrossen. Sie haben diese Korruption und diese Mauscheleien satt. Bei der letzten Senatswahl im Herbst ging gerade noch ein Drittel der Wahlberechtigten an die Urne, jetzt immerhin schon doppelt so viele. Und ich denke, aufgrund der spannenden Ausgangslage kann man auch für die Stichwahl eine hohe Beteiligung erwarten.
Mark Lehmann war das aus Prag. Nicht der französische Militäreinsatz in Mali, nicht die Wirtschaftskrise. François Hollands Projekt, die Eheschließung von homosexuellen Paaren zu ermöglichen, trieb heute Hunderttausende Französinnen und Franzosen auf die Straße. Aus dem ganzen Land waren sie nach Paris gereist, um zu demonstrieren. Auch in Zukunft soll jedes Kind und vor allem jedes adoptierte Kind ganz traditionell Mama und Papa haben. Aus Paris, Rudi Meder.
Merci à vous, c'est énorme! Eine riesige Menschenmenge hat sich auf dem Platz d'Enfer Rochereau versammelt. Viele schwenken lilafarbene Fähnchen, auf denen stilisiert eine Mama, ein Papa und Kinder abgebildet sind. Sie alle sagen Nein zur Ehe von homosexuellen Paaren. Ein Kind braucht einen Vater und eine Mutter, das ihre Botschaft. Un père et une mère, c'est élémentaire, ist auf Plakaten zu lesen.
Bon, je pense que un père plus une mère, ça fait un enfant. Il y a rien de neuf sous le soleil.
Quelle joie de vous voir si nombreux! C'est magnifique! Bravo! Bravo!
Mal ist die Begründung religiös, mal berufen sich die Demonstranten ganz einfach auf die Natur.
On est profondément écologique et la nature veut qu'on ait un papa et une maman et pas autre chose.
Die Stimmung ist gut. Der Platz wurde zur Disco umfunktioniert.
C'est super, c'est convivial, c'est très bien. Il fallait faire quelque chose, il fallait bouger, c'est bien.
Homosexuelle dürfen durchaus eine Partnerschaft eingehen, finden viele. Sie sollen die gleichen zivilen Rechte haben wie heterosexuelle Paare, zum Beispiel bei einer Erbschaft. Doch dann sei Schluss.
Je veux bien que les homosexuels aient un arrangement du Pax pour avoir les mêmes droits. Si vous aimez mieux civil, mais je suis contre le mariage et contre l'adoption.
François Hollande hatte gedacht, er habe mit dieser Reform ein leichtes Spiel, denn fast 60% der Franzosen befürworten die Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Frankreich, so seine Überlegung, wolle den Rückstand in dieser Frage auf andere Länder aufholen. Doch dann entstand eine breite Protestbewegung. In den Vordergrund rückten weniger die Frage der Eheschließung selbst, sondern diejenige des Adoptionsrechts, ja der künstlichen Fortpflanzung. Diese, die künstliche Fortpflanzung, ist zwar im Gesetz noch nicht vorgesehen, aber die Demonstranten kritisieren, die Ehe für Homosexuelle öffne die Tür dazu. Die Galionsfigur der Demonstranten, die unter dem Pseudonym Frigitte Bardot auftritt.
Le mariage, c'est pas qu'une question d'amour. C'est une question d'enfant.
Die Eheschließung sei nicht nur eine Frage der Liebe, sondern der Kinder. Die Demonstranten fordern, dass François Hollande sein Projekt zur Legalisierung der Ehe von Homosexuellen zurückzieht oder dass er wenigstens eine Volksabstimmung durchführt. Am Abend wollen sie auf dem Champ de Mars vor dem Eiffelturm eine Petition zuhanden des Staatspräsidenten verabschieden.
Von Paris nach Australien. Dort hat heute eine unerwartete Abkühlung die Feuersituation etwas entspannt. Bei einer Temperatur von über 40 Grad sind auf der Insel Tasmanien letzte Woche mehr als 100 Gebäude in Flammen aufgegangen. Auf dem Festland starben Tausende von Nutz- und Wildtieren im Feuer. Doch trotz leichter Entspannung kann die Feuerwehr nicht aufatmen. Australien erwartet neue Rekorde von bis zu 50 Grad. Und wenn es dann noch Wind hat, wachsen kleine Brandherde zu wahren Infernos. Mit dieser Gefahr zu leben ist sehr schwierig. Urs Welterlin hat eine Frau besucht, die ihr Traumhaus auf keinen Fall den Flammen überlassen will.
Knochen trocken. Jill McDonald geht durch den Wald hinter ihrem Haus. Dürre Zweige knistern unter ihren Füßen, ausgetrocknete Blätter. Reiner Zunder. Kaum 20 Meter trennen ihr schönes Heim von den Eukalyptusbäumen. Die Hitze ist kaum auszuhalten. 38 Grad zeigt das Thermometer auf der Veranda. Jill McDonald rettet sich in die Kühle ihres klimakontrollierten Hauses. Hat sie nicht Angst, dass bei solchen Verhältnissen nicht nur der Wald, sondern auch ihr Haus jederzeit in Flammen aufgehen könnten?
Not really scared. But there's a difference between being scared and being prepared.
Nicht wirklich Angst habe sie. Es gäbe einen Unterschied zwischen Angst haben und vorbereitet sein. Jill und ihr Mann David sind wie Hunderttausende von Australierinnen und Australiern, die in diesen Tagen nervös zum Himmel schauen, ob sie Rauch sehen. Genau das ist es nämlich, was Jill mit vorbereitet sein meint.
You have some idea of where a fire might be. And you can keep up with the Rural Fire Service's website or news.
Man weiß ungefähr, wo ein Feuer sein könnte, sagt die 65-Jährige. Sie lese regelmäßig die Webseite der Feuerwehr und sie schaue die Nachrichten. Jill und David leben in der Nähe der Kleinstadt Goulburn, rund 2 Stunden südlich von Sydney. Sie haben sich nach ihrer Pensionierung ihren Lebenstraum verwirklicht. Ein schönes Häuschen, mitten im Busch, wie man hier die Wildnis nennt. Wenn man bedenkt, dass ein einziger Funke ihr Paradies innerhalb Minuten vernichten könnte, wirkt ihre geradezu lockere Art überraschend. Obwohl die Behörden fast stündlich warnen, ein gefährdetes Gebiet rechtzeitig zu verlassen, denkt Jill McDonald nicht daran.
Leaving, in my opinion, is not the best way to go.
Ihrer Meinung nach sei das Verlassen des Hauses nicht der beste Weg. Jill und David wollen ihr Haus gegen die Flammen verteidigen, wenn es irgendwie geht. Sie zeigt auf den kleinen Weiher unten am Berg. Sie vertraue voll darauf, dass sie mit diesem Wasser das Haus schützen können. Vielleicht ist es Naivität, vielleicht ist es Starrköpfigkeit, vielleicht aber auch Hilflosigkeit. Aber viele Menschen in ihrer Situation denken so, obwohl die Geschichte zeigt, dass es fast unmöglich ist, im Fall eines Feuersturms ein Haus zu verteidigen. Vor 4 Jahren starben nördlich von Melbourne Dutzende von Menschen genau dabei, denn gegen 100 Meter hohe Flammen, da hilft kein Gartenschlauch. Vielleicht aber sind Menschen wie Jill und David die Gefahr auch einfach gewöhnt. Australien habe immer Buschfeuer gehabt, sagt Jill. Feuer gehören in Australien zur Natur. Doch in den letzten Jahren sind die Feuer heftiger geworden, häufiger, größer, zerstörerischer. Klimawandel, ohne Zweifel, sagen die Wissenschaftler. Auch Jill ist überzeugt, dass die generelle Erwärmung der Erdoberfläche die Situation verschärft hat. Damit ist sie aber in der Minderheit. Umfragen zeigen, dass ein wesentlicher Teil der Australierinnen und Australier nicht glauben, dass die Menschen das Klima beeinflussen. Ein Blick in den Briefkasten zeigt, woher diese Position kommt. Die Mehrheit der Medien vertritt und verbreitet diese Meinung. Allen voran die erzkonservativen Blätter aus dem Verlag von Rupert Murdoch. Seine Zeitungen kontrollieren etwa 80% des Druckmedienmarktes. Sie haben sich dem Kampf gegen Umweltschutzmaßnahmen der sozialdemokratischen Regierung verschrieben, gegen Umweltschützer, gegen die Grüne Partei. Kritiker klagen, die Blätter seien nicht viel mehr als der Propagandaarm der mächtigen Kohleindustrie. So agieren die Murdoch-Blätter auch in diesen Tagen hitzig. Ihre Kolumnisten gehen sogar so weit, den Grünen die Schuld für die Waldbrände zu geben. Denn diese seien dagegen, dass man Wälder präventiv abbrenne. Den Linken seien Kängurus und Koalas wichtiger als das Leben und die Existenz von rechtschaffenen Australierinnen und Australiern. Jill McDonald sind solche philosophischen Konflikte im Moment egal. Sie hat andere Sorgen. Durchs Fenster schaut sie zum Horizont über die Spitzen der Bäume. Kein Rauch. Der Gartenschlauch, der liegt aber bereit.
Urs Welterlin aus Australien. Andy H., Bea, Bruno, Dana, Habakuk, Sepp und einige mehr geben der Luzerner Gassenzeitung ein Gesicht. Sie alle, die am Rande der Gesellschaft gerne übersehen werden. Diese Zeitung verkaufen die Drogenabhängigen und Obdachlosen nicht nur, sie schreiben sie auch selbst. Im Moment ziehen sie mit dem Jubiläumsblatt durch die Stadt, die 50. Ausgabe, in einer Auflage von stolzen 14.000 Exemplaren. Zentralschweiz-Korrespondent Bert Vogt.
In der Luzerner Gassenzeitung schreibt, wer schreiben mag. Zum Beispiel Dominik. Dem 45-Jährigen sieht man seine schon rund 30 Jahre lange Drogenvergangenheit an. Seine Bewegungen sind langsam, der Blick ist leicht glasig.
Also ich mache viel Gedichte, schreibe ich viel. Ich mache einen Cartoon oder sonst Berichte, wo Leute auch zu mir kommen, die ein Anliegen haben über irgendetwas, oder?
Immer sind es Themen aus der Welt der sogenannten Randständigen. Dass diese aber eigentlich inmitten der Gesellschaft leben, dafür will Dominik mit seinen Texten Verständnis wecken.
Mir ist auch immer noch wichtig, dass wir auch Menschen sind, oder? Die Gefühle haben. Weil viele uns abstempeln, oder? Als asozial, als Randgruppen, oder? Ja.
In der aktuellen Ausgabe bringt beispielsweise Andi seine Gefühle in Versform. Gott hat die Welt verlassen, die Städte sind leer und auch die Gassen. Der graublaue Horizont dämmert für ewig, die Kälte fängt das Herz im Käfig. Mit Texten wie diesen schlage die Luzerner Gassenzeitung eine Brücke. Davon ist Manuel Briand vom Verein Kirchliche Gassenarbeit, der die Zeitung herausgibt, überzeugt.
Für den Verein Kirchliche Gassenarbeit ist das natürlich auch ein Aushängeschild. Man weiß, was wir hier tun. Und das ist, denke ich, ist wichtig, gerade in einer Zeit, wo auch die offene Drogenszene verschwunden ist.
Der Fokus liegt auf dem Alltag der Drogenabhängigen. Auf den 8 Seiten sind Berichte zu lesen über Sucht und Entzug, über Geld- oder Liebesprobleme. Damit unterscheidet sich die Luzerner Gassenzeitung von anderen Schweizer Strassenzeitungen, zum Beispiel die Surprise. Einst aus einem Basler Projekt von Arbeitslosen entstanden, berichtet sie mittlerweile breiter über gesellschaftliche und soziale Themen. Sie ist viel umfangreicher und wird heute von professionellen Journalisten produziert. Nur der Verkauf läuft über sozial Benachteiligte. Die Surprise gibt es fast in der ganzen Deutschschweiz zu kaufen, seit einem halben Jahr auch in Luzern. Der Leiter der Luzerner Gassenzeitung, Manuel Briand, sieht darin kein Problem.
Die Surprise ist für uns keine Konkurrenz, weil sie andere Themen hat als wir. Konkret ist so, dass die Surprise halt schon sehr auf einem hohen Niveau schreibt und wir haben nicht so hohe Ansprüche. Also wir können auch einen Text veröffentlichen, der jetzt nicht so ausgefeilt ist und wir wollen einfach echt sein.
Zudem sei die Luzerner Gassenzeitung stark verankert. Sie erscheint dreimal im Jahr und findet jeweils 8.000 bis 14.000 Käuferinnen und Käufer. Sie hat viele treue Kunden, die nicht einfach nur Lesestoff wollen, sondern die über den Kauf auch etwas spenden. Diese Erfahrung macht der 45-jährige Fritz häufig. Auch er, der schon seit Jahrzehnten in der Drogenszene lebt, schreibt sporadisch für die Gassenzeitung. Wenn er mit einem Stapel Zeitungen unterwegs sei, bekomme er viel eher Geld, als wenn er in Häschmerer-Stutz-Manier darum frage.
Die Leute sehen so, dass man bereit ist, etwas machen für das Geld. Das wird auch oft entlohnt von den Leuten in dieser Form von Kompliment. Mal, finde es gut, ihr macht wenigstens so etwas für das Geld. Mal, seid anständig und gibt noch ein gutes Trinkgeld drüber. So eine zufriedene Art, wo man es dann auch gerne annimmt, oder?
2 Franken kostet die Luzerner Gassenzeitung. Die Hälfte bleibt dem Verkäufer als Lohn. Und dazu kommt dann eben noch der Lohn, der nicht in Zahlen zu fassen ist. Ein bisschen mehr Verständnis und Toleranz.
Das war ein Beitrag von Beat Vogt. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.